你好
China
Mein Name ist Sven Meier
Und ich bin Andi Jans大家好，欢迎你们参加我们的 Podcast。你好 ，China， der China Podcast mit Sven Meier und
Andi Jans。
Alles klar, Sven.
Ni hao, ja.
Klar, sehr natürlich. Gut, sehr gut.
So, also so ein bisschen verstehe ich ja, auch wenn ich wirklich Ewigkeiten nicht mehr geredet habe, aber so ein bisschen habe ich eine Idee, was du gesagt hast.
Ich habe alle begrüßt zu unserem Podcast heute.
Und natürlich möchte ich auch alle begrüßen. Auch die, die vielleicht nicht dem Chinesischen so mächtig sind und eher auf meinem China-Niveau sind. Also quasi gegen Null tendieren.
Da, ich habe halt ein paar Jahre da gewohnt, ne? Haben wir das hier schon mal erwähnt?
Erzähl nochmal. Nein, erzähl's nicht. Nein, bitte nicht. Nein, nein, nein. War ein Scherz. Wer es hören möchte, der hört sich einfach einen der zahlreichen anderen Podcast-Folgen an von Ni Hao China, weil das wurde schon sehr häufig erwähnt.
Ja, Sven, heute machen wir eine kleine Zeitreise. Wir wollen ein bisschen gucken, was sich in China, in diesem wunderbaren Reiseland, in den letzten 50 Jahren getan hat. Und du und ich, wir sind ja auch schon ein paar Jahre in China unterwegs, touristisch und viele Kontakte dorthin, lieben dieses Land als Reiseland. Und wir haben uns aber Gäste eingeladen, die noch viel länger dort unterwegs sind, touristisch. Und auch maßgeblich das touristische China für Deutschland mitgestaltet haben. Ne?
Ich bin auch ein bisschen neidisch, denn das China, was die beiden kennengelernt haben, das hätte ich eigentlich auch gerne noch gesehen. Hm. Also das ist wirklich so, da, weil ich kenne ja beide auch schon sehr gut, bin mit beiden schon durch China gefahren. Und was die da für Geschichten erzählt haben, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Und dann erinnere ich mich an das eine oder andere sehr gute Abendessen in China zurück mit ein bisschen Wein,
ein bisschen
und
Schnaps.
Sehr, sehr leckerem Essen und dem Schnaps. Und dann die Geschichten da zu hören, was einfach die alten Geschichten von damals. Ach, könnte stundenlang zuhören. Leider haben wir nicht viel Zeit, aber es sind zwei echte Spezialisten und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt haben, heute mit dabei zu sein.
Der erste Gast ist jemand, der gar nicht so weit weg von mir sitzt, denn der ist bei Gebeco schon ganz, ganz lange dabei, das China-Geschäft mitzugestalten, das Produkt zu organisieren. Und ja, ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat. Und wir begrüßen recht herzlich Rolf-Dieter Scherer, aka Aki Scherer. Herzlich willkommen.
Lieber Aki, ich freue mich so, dass du dabei bist. Schön, dich mal wieder zu sehen. Und ich war 2007 das erste Mal in China. Wow. 2007, doch, genau, 2007. Mhm. Wann warst du denn das erste Mal in China? Erzähl uns mal davon.
Ja, herzlich gerne. Ich habe gerade eben nochmal nachgedacht, wann ich das erste Mal in China war. Das war tatsächlich 1987, war meine erste China-Reise.
Mhm. Okay, wow.
Ja, das war ja nun gar nicht, also da gab es ja überhaupt China-Tourismus erst seit, man sagt so, seit Ende der 1970er Jahre. 1978 ging das eigentlich erst los mit Studenten, die damals dann in Shanghai oder Beijing ihr Studium antraten, aufnahmen. Aber davor gab es ja eigentlich gar keinen offiziellen Tourismus nach China.
Wie war das damals? Das muss ja eine vollkommen andere Welt gewesen sein, die nichts mehr mit dem China von heute zu tun hat, oder?
Richtig, das war damals, aber meine ersten Eindrücke waren, das war alles grau. Ich war, glaube ich, auch das erste Mal, nee, ich war Mai, war ich in China und da war eigentlich alles grau. Die Städte, die Häuser, die Straßen, die Menschen, da liefen wirklich noch viele Menschen in ihren typischen, dieser Mao-Kleidung, diesen Arbeiteranzügen rum, mit so einer Mütze auf dem Kopf. Und der einzige Lichtblick war damals unsere Reiseleiterin, eine junge Chinesin, die irgendwie eine pinkfarbene Hose und ein Sweatshirt anhatte. Die stach da wirklich draus hervor. Aber ansonsten, meine ersten Eindrücke waren wahnsinnig viele Fahrräder, die man jetzt ja kaum noch sieht. Auch sehr viele so Lastenfahrräder, wo dann überwiegend Kohle, Briketts und oder im Winter auch Kohlköpfe halt transportiert wurden, die dann für den Winter dann immer gebunkert wurden auf den Balkonen. Ja, und es war eigentlich ein sehr relativ monotones Bild. Es gab natürlich auch in Beijing und in anderen Städten noch sehr weitläufige Altstadtbezirke, die es heute ja auch weitestgehend nicht mehr gibt, beziehungsweise nur noch in sehr, sehr kleinem Umfang. Aber das war damals so prägend. Auch keine großen, hohen Gebäude. Damals war, meine ich, wurde Ende der 1980er Jahre, wurde als erstes, sag ich mal, Fünf-Sterne-Hotel wurde an der dritten Ringstraße das Kunlun-Hotel, glaube ich, eröffnet, und dann folgte dann das Great Wall Sheraton Hotel. Das waren so die mit auch die höchsten Gebäude damals in der
ganzen Stadt. Die gehen ja heute unter, also die sind ja heute irgendwie gar nicht. Wie war die, welche Reise hast du denn da gemacht? Das ist ja eigentlich fast noch, so glaube ich zumindest, fast identisch zu den heutigen Klassikern, oder?
Ja, das war damals eine Reise auf Einladung des Tourismusamtes von der Stadt Dalian im Nordosten von China, und die Reise führte von Beijing nach Harbin. Von Harbin weiter ging es dann über Jilin, Changchun bis nach Dalian, weiter nach Qingdao und dann wieder zurück nach Beijing. Und es war eigentlich, für damalige Zeiten war das eigentlich eine sehr sonderbare Route. Entsprach jetzt nicht den Klassikern. Damals waren die klassischen Routen waren immer Beijing, Xi'an, dann vielleicht noch Guilin und Shanghai. Das waren so die Standardrouten.
Dabei Shanghai kam ja eigentlich fast ein bisschen später, also da hatte den Durchbruch ja erst ein bisschen später. Viel lief ja am Anfang auch noch über Hongkong, oder? Da so angefangen hat.
Und richtig, dann das war so damals unsere Reise, einer unserer Klassiker, das Reich der Mitte. Das war dann so eine 14-tägige Rundreise, die ging dann tatsächlich von Beijing über Xi'an, Guilin, Shanghai, Canton, also Guangzhou bis nach Hongkong. Richtig. Ja. Das waren immer häufig, man reiste nach Beijing an und reiste dann zurück von Hongkong. Das war tatsächlich der Klassiker. Ja.
Andi, ich habe Funkeln im Auge. Du hast keine Lust mitzumachen, bist sprachlos oder was? Was ist los mit dir?
Alles gut, lieber Sven. Hallo Aki, auch von mir. Liebe Grüße vom ersten Stock ins Erdgeschoss. Wir sitzen ja gar nicht so weit voneinander. Und ich finde das immer spannend zu hören, welche Routen man sich damals irgendwie ausgedacht hat. Ne? Also diese Nord-Ost-Route, die du gerade beschrieben hast, die wäre ja heute auch kein Reiseklassiker in dem Sinne. Ne? Vielleicht Qingdao, bekannt durch das Bier, ne? Ganz kurze Zeit auch deutsche Kolonie gewesen, aber Städte wie Harbin, die ja sehr russisch geprägt sind und wo es auch die Minarette gibt, diese russischen, wie man sie aus dem Kreml kennt, sehr kalt Richtung Sibirien. Das sind ja keine Städte, die der normale deutsche Tourist besuchen würde. Du bist nun schon sehr lange dabei, begleitest, glaube ich, das China-Geschäft nicht nur bei Gebeco schon sehr lange, sondern ich glaube, du bist auch einer der Menschen der deutschen Touristik, die diesen chinesischen Markt, glaube ich, maßgeblich mitgeprägt haben, weil du schon so lange dabei bist. Deswegen will ich dich fragen, Attraktionen wie die verbotene Stadt, wie der Himmelstempel in Peking, dieser grandiose kaiserliche Tempel, wie waren die denn damals zu besuchen? Das sah ja sicher ganz anders aus, also gleichen Gebäude, aber wahrscheinlich in einem ganz anderen Schuss. Und wie war das für Touristen, dorthin zu kommen und diese Orte zu besuchen? Ne?
Das war, ich meine, wie du auch schon richtig sagst, an den Gebäuden selbst hat sich ja nichts verändert. Eher an der Art und Weise, wie man sie halt besichtigt. Ich weiß noch, so ein Himmelstempel war immer verbunden mit einem Besuch, meistens mit einem Besuch des Vogelmarktes damals noch. Und dann ging man, wenn man den Himmelstempel verließ, dann ging man noch durch so eine Gartenanlage, wo halt damals sehr viele Menschen halt noch saßen, das chinesische Schach spielten oder auch einfach so musizierten mit so traditionellen Musikinstrumenten oder eben ganz einfach mit ihren Vogelkäfigen spazieren gingen. Das sieht man ja heute auch weniger. Und man wurde vor allem, man wurde ja überall angestarrt als Ausländer, ne? Oder als Langnase, so wie die westlichen Ausländer damals ja gerne von Chinesen genannt wurden. Und da passiert es dann immer bei den Besichtigungen, dass sich dann immer eine Gruppe Chinesen um einen herumscharrte und einen großem, aufgeöffneten, weit aufgerissenen Augen und offenen Mundern einfach mal angestarrt wurde und manchmal dann auch zum Fotoshooting eingeladen wurde. Also da war man wirklich noch irgendwie als westlicher Tourist war man noch ein wirklicher so eine Besonderheit, so ein Alien fast.
Aber Orte wie die verbotene Stadt und der Himmelstempel, die konnte man ja schon besuchen, ne? Aber ja. Gab es da einen großen Touristenverkehr? Waren das hauptsächlich ausländische Touristen oder sind da Chinesen auch hingegangen, um das zu besuchen? Also wie war die Infrastruktur schon, um diese Orte herum? Ne?
Es waren schon auch chinesische Touristen an diesen Orten, weil es gab ja in dem Sinne noch keinen Inlandstourismus, wie wir ihn heute kennen in China. Heutzutage ist ja der Inlandstourismus ist ja weitaus bedeutungsvoller für China als der Tourismus, der jetzt aus dem Ausland ins Land kommt, kam. Aber damals gab es ja noch eine ganz andere Gesellschaftsstruktur. Ich meine, es gab damals noch gar keine Mittelschicht in dem Sinne, wie wir sie heute haben. Und auch die Einkommensverhältnisse waren ja komplett andere. Also damals ist man in China ja nur gereist im eigenen Land. Ein Großteil der Chinesen hatte damals auch gar keinen eigenen Reisepass, konnte also gar nicht ins Ausland reisen, sondern es konzentrierte sich auf Reisen im eigenen Land, aber dann auch nur eigentlich zu den bestimmten Zeiten, wie der Golden Week oder zum chinesischen Frühlingsfest, wo es dann staatlich quasi verordneten Urlaub gab. Sonst gab es ja auch gar keinen Urlaub. Und das waren ja die einzigen Zeiten zum Frühjahrsfest, Frühlingsfest und Anfang Mai und dann vielleicht noch die erste Oktoberwoche, wo man überhaupt die Möglichkeit hatte, frei bekommen zu können und überhaupt eine Reise antreten zu können. Und dann hat man in der Regel in China seine Familie halt besucht. Das war damals so, das war damals der Inlandstourismus. Und das ist dann natürlich im Laufe der Jahrzehnte hat sich das komplett gewandelt. Also jetzt ist, glaube ich, eine bedeutendste Einnahmequelle in China im Tourismus sind die Chinesen, halt die chinesischen Reisenden, nur die am meisten Geld auch lassen, die auch vor allem in Deluxe-Hotels absteigen. Also,
ja. Trotzdem freut man sich natürlich auch über westliche Touristen. Also ja. Das merken wir ja auch immer wieder, wenn wir da sind. Wie ist man denn früher gereist? Also das ist ja schon die Route, die du gerade gesagt hast mit Harbin und Dalian, ist ja schon ungewöhnlich. Wie seid ihr damals gereist und wie waren denn da, also die Infrastruktur, das muss ja auch irgendwie Stunden gedauert haben, genau. Oder Tage im Vergleich zu heute, oder?
Genau, es gab natürlich auch damals schon ein Flugnetz, also Inlandsflüge. Natürlich nicht so viele Abflüge. Es gab einige wenige Abflüge, zum Beispiel von Beijing nach Xi'an. Das waren damals auch noch andere Flughäfen. Die waren sehr, sehr witterungsanfällig. Das heißt, also man musste immer damit rechnen, insbesondere so in den Wintermonaten, dass Flüge auch mal gestrichen wurden, weil es in Xi'an zum Beispiel sehr oft Nebel gab. Weiß ich noch. Und dann mussten wir sehr oft unsere Rundreisen ändern, weil der Flug von Beijing nach Xi'an nicht starten konnte. Und es gab natürlich auch ein Eisenbahnnetz, aber das war natürlich noch lange nicht so ausgebaut, wie es jetzt ist. Und es waren alte Züge. Und die Fahrzeiten waren natürlich entsprechend länger. Wir haben damals die Zugfahrt von Beijing nach Xi'an, auch wieder so ein Klassiker. Das waren in der Regel war das eine Fahrt mit dem Nachtzug. Da stieg man nachmittags um 17 Uhr bestieg man den Zug in Beijing und ist am nächsten Morgen um 7, 8 Uhr dann in Xi'an eingetroffen. Und heute mit den modernen Hochgeschwindigkeitszügen dauert diese Fahrt noch 4, 5 Stunden vielleicht. Das ist also gar kein Vergleich. Das war damals alles natürlich viel, viel zeitaufwendiger.
Es ist lustig. Es ist einerseits sehr interessant, dir zuzuhören, wenn du über die Vergangenheit redest. Da merkt man so ein Leuchten in deinen Augen. Aber genauso fasziniert scheinst du vom modernen China zu sein, oder?
Ja, das war also damals, also als ich die ersten Male nach China gereist bin, war das eigentlich eher so ein Kulturschock in die Richtung, dass man einfach in ein so ein bisschen ins Land hinter dem eisernen Vorhang reist. Das war so, wie man sich das auch damals vorstellte, für unsere Verhältnisse alles so ein bisschen weniger entwickelt, also ein bisschen rückständiger, alles sehr einfach, auch die gesamte, auch die touristische Infrastruktur, ob es die Züge waren, ob es die Hotels waren, das war alles sehr viel einfacher vom Standard her. Das erste Hotel, ich habe im Tianmen Hotel gewohnt, das war das erste Hotel, wo ich 1987 in Beijing gewohnt habe. Da gab es noch eben wirklich, da sind ja immer noch die sehr hohen Räume, das ist ja so im russischen Stil gebaut, das sind sehr, sehr hohe Decken und mit so ganz langen, schweren Vorhängen und da standen auch in der Lobby und in den Zimmern stand noch ein Spucknapf, der auch noch genutzt wurde.
Und ist bei Andi zu Hause auch noch dabei.
Und im Büro.
Ja, und da war ja eher, es war so ein Kulturschock in die Richtung, oh hier, das ist ja wirklich ein armes Land, lange, über viele Jahre, Jahrzehnte abgeschottet vom Westen. Und das hat sich dann, also ich sag mal, seit Ende der 90er Jahre hat sich das total gewandelt. Also das war dann eher der Kulturschock ging in die andere Richtung. Man hatte vielleicht noch die Vorstellung, dass alles so ein bisschen rückständiger sei in China, aber das war ja genau das Gegenteil der Fall. Die sind uns ja mittlerweile in vielen Dingen weit voraus. Also ob es die Flughäfen, die sie dort aus dem Boden gestampft haben, die modernsten Züge, dann aber auch die Architektur in den Städten, das ist sehr wahnsinnig. Ich erkläre das immer gerne am Beispiel von Shanghai. Es war 1991 in Shanghai vom Bund aus rüberblickte auf diese Halbinsel Pudong. Da wurde noch Kohle angebaut. Da stand kein einziges Haus. Und 10 Jahre später haben wir jetzt die modernste Skyline überhaupt der Welt sozusagen. Ne? Das war schon beeindruckend, in wie kurzer Zeit sich dieses Land halt komplett auch modernisiert hat, also quasi neu erfunden hat.
Dennoch oft in altem Gewand, also die Möglichkeit gehabt, Tradition und Moderne sehr interessant zu vereinen. Sven und ich haben an dieser Stelle schon sehr ausführlich darüber geredet, was uns China bedeutet. Was bedeutet China dir denn spezifisch als Reiseland, was all diese Veränderungen durch und mitgemacht hat und natürlich auch ganz aktiv mitgestaltet hat?
Also China steht für mich so also für eine wahnsinnig dynamische Entwicklung und ein Land, was halt ständig in dieser Aufbruchphase ist. Es gibt gar kein Ende, es geht immer weiter. Also es, und die Menschen sind auch unglaublich stolz auf das, was geleistet wird, wie sich China entwickelt hat. Gleichzeitig halten sie natürlich auch an ihren alten Traditionen, an alten Kultur fest. Und dass diese Symbiose von dem, also einerseits diese Modernisierung, Aufbruchstimmung und verbunden mit den alten Traditionen, das beeindruckt mich eigentlich immer sehr. Und das hat China auch bis heute eigentlich auch so aufrechterhalten.
Jetzt waren wir alle länger nicht mehr in China. Worauf freust du dich am meisten, wenn du demnächst mal wieder im Flieger nach China sitzt? Was ist das Erste, was du machst oder worauf freust du dich?
Oh, das Erste, was ich machen werde, ist wahrscheinlich, ich bin einfach auch gespannt, wie sich jetzt in den vergangenen 2-3 Jahren, das sind ja fast schon 3 Jahre, was sich da schon wieder verändert hat in China. Mit Sicherheit hat sich ganz vieles wieder verändert. Ich war das letzte Mal in China, war ich 2018, glaube ich. Und das sind ja jetzt auch schon wieder 5 Jahre her. Und in 5 Jahren in China sind da kann ganz viel passieren. Also ich werde sicherlich an die Plätze auch immer zurückgehen, an die ich mich vorher auch aufgehalten habe, um einfach zu sehen, wie sich das Leben dort verändert hat.
Wenn du sie wieder findest, ne?
Wenn ich sie wieder finde, ja, genau. Ja. Ich meine, und vor allem die Städte, die wachsen ja auch immer weiter. Das ist, Anfang der 90er Jahre, da gab es, glaube ich, wurde gerade in Peking begonnen, die vierte Ringstraße zu bauen. Mittlerweile gibt es davon ja irgendwie schon 6, 7. Hm. Also die Städte wachsen ja unwahrscheinlich schnell auch.
Wir haben an dieser Stelle im Podcast gelernt, dass es mittlerweile in Südchina, in Shenzhen zum Beispiel Restaurants gibt, in denen Roboter kochen. Wir haben von Paketlieferungen per Drohne gelernt und dass Prototypen mit selbstfahrenden Taxis mittlerweile in einigen Städten, gerade auch in Südchina, schon unterwegs sind. Wäre das was für dich, mit einem ferngesteuerten Taxi ins Restaurant zu fahren, wo du von einem Roboter bekocht wirst oder dir ein Paket per Drohne liefern lässt?
Gut, ich bestelle mir generell sehr wenig irgendwie Essen so bei irgendwelchen Zulieferern, sondern ich genieße es eigentlich dann, über ins Restaurant zu gehen, bei einem leiblichen Koch, Kellner zu bestellen und die Atmosphäre halt so aufzunehmen und zu genießen, wie ich das halt aus früheren Zeiten kenne. Das war also die Geselligkeit in China bei Essen im Restaurant, fand ich, das war für mich auch immer etwas, was mir sehr wichtig war. Mhm. Ihr kennt das ja, wisst, wie das so manchmal zugeht in den Restaurants, wenn dort sehr viele Chinesen einkehren und dann an den runden Tischen sitzen und dann wird Schnaps getrunken und dann wird laut geredet und gefeiert und gelacht. Also das ist ja schon eine sehr besondere Atmosphäre. Und die möchte ich auch nicht missen. Ich hoffe, dass ich die auch weiterhin noch vorfinden werde. Ansonsten bin ich aber auch dem aufgeschlossen, mir von einem Roboter das Essen servieren zu lassen. Das ist auf jeden Fall immer ganz spannend. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich dann mit dem so kommunizieren kann, aber...
Aber es könnte schlimmer sein. Du könntest Andi als Tischnachbar haben.
Danke, Sven. Du bist ein Schatz.
Gerne. Immer wieder gerne.
Ich weiß, was ich meinem Roboter beibringen werde, wenn ich dann meinen habe, Sven. Ne? Das sage ich dir aber nicht. Ja.
Okay, es war super interessant, mit dir zu reden. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich bin echt überrascht, wann du zum ersten Mal, du bist doch noch jung.
Da warst Ach, du schon, danke dir.
Warst du mit 12 zum ersten Mal in China? Wahnsinn.
Ja, fast. Ne? Ich bin seit 37 Jahren jetzt bei Gebelkom.
Wow. Und okay, Respekt auch dafür.
Und dann 1984 haben wir die erste China-Reise durchgeführt. Und 1985 habe ich hier angefangen. Und 87 war ich dann zum ersten Mal selbst dort. Ja. Und
das, ich würde sagen,
hat mich dann gefangen genommen. Also ich bin bis heute reise ich immer wieder gerne nach China.
Wenn ich uns hier so angucke, und das vielleicht als Schlusswort, wer viel nach China reist, bleibt jung.
Ja, genau.
Vielen lieben Dank, Aki. War schön, mit dir zu reden.
Sehr Danke. Gerne. Hat mich auch sehr gefreut mit euch beiden. Okay. Sven, Andi, vielen Dank.
Mach's gut.
Tschüss.
Ja, es ist grandios, was Aki vom Reiseveranstalter Gebeko hier zu erzählen hat, oder? Ich fand das, wenn du auch so lange im China-Geschäft, der hat wirklich diesen China-Virus in sich und den wird man auch so schnell nicht mehr los, oder?
Ja, der hat viel gesehen, viel erlebt und ich unterhalte mich auch sehr gerne und sehr häufig mit ihm über das Thema Reisen, natürlich auch ganz besonders über das Thema China. Ja, sehr spannend. Und auch mit ihm, würde ich mal gerne in so eine Zeitmaschine steigen und mir von ihm das alte China zeigen lassen. Das fände ich wahnsinnig aufregend.
Wahrscheinlich hast du ihm auch schon 1000 Mal erzählt, dass du auch mal in China gelebt hast.
Ja, ich war da 1-2 Mal. Ne?
Wahrscheinlich schon. Unser nächster Gast, der hat, soweit ich weiß, noch nie in China gelebt, aber er kennt China auch von unendlichen Reisen, die er unternommen hat, ist auch ein Pionier in Sachen China-Reisen. Und ja, ich glaube, mit ihm bin ich zweite oder dritte Reise durch China sind wir zusammengefahren. Und auch da, es war einfach super interessant. Und ich freue mich sehr, dass er heute Zeit hat und Lust hat, auch an diesem Podcast teilzunehmen und uns ein paar Geschichten zu erzählen, wie es denn damals war. Wir freuen uns sehr über Rüdiger Lutz, Geschäftsführer von Asien Special Tours in München. Musik Lieber Rüdiger, es ist mir eine wahnsinnige Freude, dich mal wiederzusehen. Wir hatten ja auch leider durch die Pandemie längere Zeit keinen Kontakt mehr. Dabei habe ich mit dir eine der ersten China-Reisen durchgeführt. Da waren wir gemeinsam auf Reisen. Du hast mich gerade eben nochmal dran erinnert.
Ja, ja.
Schön, dass du dabei bist.
Ja, alles klar. Freut mich ja, dass wir uns aber wieder so hören, diese alten China-Kämpfer, gell?
Genau, genau. Weißt du noch, welche Reise das war? War das, was war das?
Ich glaube, das war damals mit dem Fremdenverkehrsamt die ersten Reisen, wo wir die einzelnen Provinzen da besucht haben, um den Fremdenverkehr in den einzelnen Provinzen aufzubauen. Und da waren wir ja bis hinten in Urumqi hinten, beziehungsweise im ganzen Westen. Ja.
Genau, genau.
Und dann erinnere ich mich noch in Wotang und dann hoch dann bis an die russische Grenze her.
Stimmt, stimmt, ja. Tolle Reise, tolle Reise. Bisschen her. Und da habe ich damals schon gemerkt, du brennst auch für China, ne? Wie wir alle.
Ja, ja.
Woher kommt das? Wann warst du zum ersten Mal in China? Sag mal.
Wir haben 94 haben wir das erste Mal angefangen, weil 94 war ich das erste Mal in China und das war gerade diese Zeit, wo der Umbruch in China war. Da hat Shanghai begonnen, die ganzen Stadtautobahnen zu bauen. Ja, die waren 1,7 Kilometer, erinnere ich mich noch, waren da diese Stadtautobahnen gebaut. Und dann war der Fernsehturm ist gerade entstanden und so weiter. So, das war in dieser Zeit. Und da hat natürlich, und das erste Mal, wie ich in China war, hatten wir noch mit diesem sogenannten Spielgeld da in diesen Läden haben wir da einkaufen können. Da hat Yuan, der war noch gar nicht kompatibel und mit dem konnte man als Ausländer gar nicht zahlen.
Spielgeld, vielleicht haben wir ein paar jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie war das damals dann, ja, wenn ihr bezahlen wolltet?
Die Fan haben es geheißen. Ne? Mit denen hast du letztendlich bezahlen können. Du hast dann umwechseln müssen, deine Dollars umwechseln müssen in dieses Spielgeld. Und dann hast du ja nur in diesen Freundschaftsläden als Fremder hast du ja nur in den Freundschaftsläden einkaufen dürfen. Da war die Ladentheke, die war noch mit rohem Holz, das heißt also von Handwerkern gebaut und so weiter. Da hat es noch keine Rolltreppen oder keine Geschäfte gegeben, die letztendlich auf dem westlichen Standard war. Da hast du noch einkaufen müssen, da bist du hingegangen, dann hast die Ware bekommen, hast anschauen dürfen, dann hast du einen kleinen Abriss bekommen von so einem Block, dann hast du diesen Abriss vorzeigen müssen, dann hast du die Ware deklarieren lassen müssen, dann hast du mit diesem Deklarieren, hast du dann erst mit dem Nächsten zum Zahlen gehen können, dann hast du wieder den Abschnitt bestätigt bekommen, dann bist du wieder zurückgegangen, hast ihn abgegeben und dann hast du irgendwo anders deine Ware dann ausgehändigt bekommen. Ja, das war ein Stafettenlauf. Ja, da war natürlich alles wahnsinnig billig, ja. Ich denke, hier Krawatten haben wir mitgebracht, umgerechnet. Ich glaube, ein Euro oder sowas damals, so viel Krawatten und so weiter. So war das Verhältnis da, Seidenkrawatten, gell, oder die Tücher und so weiter, die waren alle so ganz billig. Und das konnte man natürlich dann mit diesem Geld hier so bezahlen.
Tja, und heute führt China in Sachen digitaler Commerce. Also hallo Rüdiger, auch von mir herzlich willkommen. Es freut mich sehr. Ich höre ja diese alten Geschichten immer unglaublich gerne. Ich bin ja immer neidisch. Ich bin zwar auch schon ein paar Jahre in China unterwegs, aber wenn ich die Geschichten aus den 80ern, den frühen 90ern höre, dann wünsche ich mir mal eine Zeitmaschine, weil das tatsächlich echte Aufbruchszeiten waren, in denen sich so viel getan hat. Und ich bin immer neidisch, wenn ich von diesen Reisen höre und dieser Erfahrung. Also ja, sehr spannend. Aber mal ganz konkret, warum China da? Damals. Wie bist du darauf gekommen? Was hat dich und deinen Reiseantrieb nach China sozusagen ausgelöst?
Ja, wir waren ja die ersten Veranstalter, die damals China überhaupt im Programm gehabt haben. Weil wir durch Bekannte haben wir natürlich hier diesen Kontakt nach China gehabt. Und so haben wir dann, weil dieses Geschäft natürlich dann im Aufbau war, haben wir dann so nach und nach China aufgebaut.
Und dann bist du einmal hingereist und hast deine Leidenschaft für China dann irgendwie entdeckt, oder?
Ja, wir sind im Jahr ein paar Mal sind wir in China gewesen, glaube ich. Insgesamt 35 Mal war ich jetzt in China. Und damals war natürlich China so interessant und ist mir überall eingeladen worden. Und so hat sich natürlich der Tourismus in China dann aufgebaut, weil die haben natürlich sehr viel für den Tourismus getan.
Ja, das stimmt. Die Entwicklung ist halt wirklich wahnsinnig. Ich kann mich noch daran erinnern, dass als wir damals gereist sind, hast du von wahnsinnig interessanten, spannenden Motorradreisen durch China erzählt. Erzähl mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie kam es dazu? Und du bist ja leidenschaftlicher Motorradfahrer, oder?
Ja, ja, wir waren eine Gruppe mit meinen Berlinern. Ich weiß nicht, Sven, ist dir Heinrich Griebet noch ein Begriff?
Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja. Ja. Grüße ja, an ihn. Okay. Ich weiß, er hört uns.
Den kenne ich auch.
Ja,
mit Wer kennt ihn nicht?
Griebet, der hat natürlich, es war ja der alte China-Kämpfer, ja, der hat natürlich diese Idee gehabt, dass wir mit einer Gruppe, mit Motorradfahrern, die wir immer unterwegs waren, ja, haben wir gesagt, da könnten wir alle mal gemeinsam eine China-Reise machen mit den Motorrädern. Und dann hat Heinrich Griebet das Ganze organisiert. Und dann sind wir von Berlin aus nach Urumqi geflogen. In Urumqi haben wir dann die Motorräder übernommen und sind dann die ganze alte Seidenstraße da so an der Taklamakan entlang gefahren bis Hotan, und dann sind wir von Hotan dann durch die Taklamakan durchgefahren, durch die Wüste dann durchgefahren und sind dann anschließend wieder über Aksu und so weiter wieder zurückgefahren nach Urumqi, haben wir dort wieder die Motorräder abgegeben. Aber wir waren da, ich glaube, so 8 oder 9 Leute. Und da haben wir natürlich dann als Gruppe, als Westler, wenn wir da durch diese unwegsamen Gelände gefahren sind, da sind ja teilweise noch keine Autobahnen. Jetzt haben sie die Autobahn gebaut. Wenn wir die Landstraßen gefahren sind, haben wir dann schon immer die Autobahn, die Baustellen gesehen, wo die Autobahnen da gebaut worden sind. Wir sind aber immer noch Landstraßen gefahren, ja. Und wenn wir dann natürlich durch diese ganzen Dörfer durchgekommen sind und haben dann gehalten, zuerst am Anfang die kleinen Dörfer, da war überhaupt niemand zu sehen. Dann haben wir uns an der Kreuzung, haben wir uns dann getroffen, um uns wieder zu sammeln, weil wir natürlich dann in der Zwischenzeit auseinandergezogen waren. Und dann haben wir uns an den Kreuzungen immer wieder gesammelt. Und im Nu waren Leute um uns herum standen, haben uns natürlich gesehen, wir mit unseren Kombis oder Lederjacken und so weiter. Das kannten die Leute, an Helm auch noch dazu. Sowas kannten die Leute natürlich ja überhaupt gar nicht. Protektoren hinten am Rücken gehabt, haben sie uns dann abgeklopft, was das ist und so weiter. Dann haben sie uns Tee angeboten sowieso und dann gerade im Westen hinten, ja, ihre Rindersuppen und sind eingeladen worden und so weiter, obwohl du nichts verstanden hast, hast du aber trotzdem mit den Leuten reden können und hat man natürlich Mordserlebnisse mit den Leuten geteilt, ja. Und da sind wir natürlich dann auch, wie wir durch die Taklamakan gefahren sind, ist uns dann der Sprit ausgegangen, weil wir so viel Gegenwind gehabt haben und haben das nicht so berechnet. Dann haben wir zwar Begleitfahrzeuge dabei gehabt und dann ist ein Tanklastwagen ist gekommen, für das der Gott sei Dank Sprit dann dabei gehabt, kein Diesel, sondern Sprit. Das muss man dazu sagen. Dann haben wir über den auftanken können, dann sind wir wieder nach Aksu gekommen und so weiter. Also das war schon unwahrscheinlich abenteuerlich.
Das sind ja wirklich so die klassischen Orte der chinesischen Seidenstraße, die ja mittlerweile touristisch gut entwickelt sind. Wann war das denn damals und wie war das damals, an diese Orte zu kommen, die vielleicht damals noch nicht museenhaft aufbereitet waren?
Nee, also in dem Bereich, wie wir damals dort waren, das war noch in den 90er Jahren, kann man das sagen. Also da waren noch bestimmte 9 davor gestanden, ja. Da waren noch keine 2000er. Und da war natürlich noch nichts erschlossen da im Westen, ja. Urumqi, wie wir da, oder wenn ich zurückrenne in Hotan, da sind die haben so einen Nachtmarkt gehabt und so weiter, und da haben dann die Chinesen, die mitgefahren sind, die haben immer Angst gehabt, weil wir die Langnasen sind, und die haben dann auch Bier getrunken so auf den Nachtmärkten und so weiter, dass wir da Schwierigkeiten bekommen. Ganz im Gegenteil, wir haben hier eine Gastfreundschaft erlebt, ja, die war außergewöhnlich, ja, wir hatten überall was zu essen bekommen und so. Das war also wirklich, die haben die Gastfreundschaft also wirklich oder sehr praktiziert, und wir haben uns immer sehr, sehr wohl gefühlt in der Zeit.
Und wie lange wart ihr da unterwegs? Ich meine, das hört, du kannst jetzt Geschichten erzählen, das hört sich an wie eine 6-Monats-Reise, aber wahrscheinlich war es doch ein bisschen kompakter, oder? Wenn ihr auch gerne 6 Monate unterwegs gewesen wärt.
Ja, natürlich, aber es waren knappe 2 Wochen, war das mit dem Flug. Okay. Oh, wow. knappe 2 Wochen. Da sind wir, genau, ich weiß es, da sind wir 3500 Kilometer sind wir mit den Motorrädern unterwegs gewesen, ja. Das haben wir hier auf der Straße der Freundschaft, die nach Pakistan hintergegangen ist, sind wir da gefahren. Dann haben wir ja immer so Checkpoints haben wir passieren müssen, ja. Und da haben wir dann immer unsere Dokumente haben wir da abstempeln lassen müssen und so weiter. Also es war schon, und dann waren da ganz große, steile Abschnitte drin in den Bergen drin und hatten natürlich dann sehr viel LKW-Verkehr. Und dann haben uns dann die LKW, wir haben natürlich mit unseren Motorrädern immer zwischendrin die LKWs überholt. Und dann haben wir bei diesen Checkpoints und so haben wir dann natürlich dann Bilder gesehen, wo LKWs den Berg runtergefahren sind. Da mussten sie immer durch so Kuhlen durchfahren, wo Wasser drin gestanden sind, dass die Bremsen wieder abkühlen und so weiter. Und dann haben wir da Bilder gesehen, wo die Reifen gebrannt haben, weil sie nicht genug gekühlt oder weil sie zu heiß geworden sind. Also das war schon wirklich immer sehr abenteuerlich.
Das ist ja eine Gegend, die wirklich von Kulturschätzen geprägt ist. Also ob das nun die Grotten sind in Dunhuang, wo es also diese Höhlen, wo es diese buddhistischen Skulpturen, Wandmalereien gibt oder sonst wo. Also konnte man das damals auch besuchen? Ja. Gab es da Orte? Also da konnte man wahrscheinlich einfach reingehen und gucken.
Ja. Wir sind da hingefahren. Wir waren ja mit dem Motorrad dort. Wir sind da hingefahren und haben Führungen bekommen. Da waren ja fast keine Touristen da, oder keine Touristen, kann man mal sagen, waren keine Touristen da, sondern wir konnten da durchgehen und konnten uns das Ganze zeigen lassen und so weiter. Das war also nur alles für uns da, ganz, ganz wenig Verkehr. Und das war also noch eine gemütliche Zeit, so wie es jetzt zur Zeit ist, ja, dass da busseweise die Touristen oder die Besucher hingekarrt werden und so, und dass das alles so kommerziell aufgebaut ist mit Tickets und Ziehen und so weiter. Das hat's da alles gar nicht gegeben, sondern da bist du hingekommen, warst du Fremder. Und dann haben sie sich gefreut, dass du dich für die Kultur interessierst. Und dann haben sie sich gleich begleitet und haben sie dich gleich eingeladen und so. Also da waren wir natürlich immer die Exoten.
Sehr spannend. Du hast gerade eben gesagt, du warst so 35 Mal oder mehr als 30 Mal schon in China.
Ja.
Schwierige Frage. Was war denn dein schönster Augenblick?
Ja, weißt du, dadurch, dass wir so viel Kontakte nach China gehabt haben und dann mit der bayerischen Partnerprovinz Shandong sehr enge Kontakte gehabt haben, waren wir damals mit einer kleinen Gruppe, war meine Frau mit dabei, die früher ja im China-Referat der Hans-Seidel-Stiftung tätig war, und die hat ja dort einen sehr engen Kontakt gehabt, wurden wir eingeladen vom Bürgermeister von dem Dorf, Nanchangdu hat das Dorf geheißen. Die haben dann für uns ein Dorffest gemacht mit Essen und so weiter und am Abend dann noch auf der Freifläche da mit Tanzen und so weiter, mit allem drum und dran. Und da steht jetzt noch ein Stein, eine Stele mit dem Namen von meiner Frau drauf, mit dem Bürgermeister und so weiter. Und dann diese ganz engen Beziehungen natürlich, wenn man solche Kontakte hat. Das war eigentlich so mein schönstes Erlebnis.
Am Ende sind es doch immer die Menschen, ne?
Ja, natürlich, klar. Und wenn man da natürlich dann so enge Beziehungen gehabt hat, wie nach Shandong und so weiter, und hat die ganzen Leute gekannt, die früher zum Beispiel Stipendiaten waren hier in der Hans-Seidel-Stiftung und dann jetzt in einflussreichen Stellungen sind, und überall, wo wir da hingekommen sind, wurden wir eingeladen und begrüßt, fast wie Staatsgäste und so weiter, bleibt natürlich sehr viel hängen, das ist ganz klar.
Noch ein kleiner Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was darf man auf keinen Fall verpassen, wenn man vielleicht zum ersten Mal nach China reist?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage.
Weil, die schwierigste.
Ja, natürlich. Weil China so vielschichtig ist und für wirklich jeden Geschmack irgendetwas hat. Wenn man nach China fährt und teilt sich mal dieses China so auf, Norden, Süden, Osten, Westen, wenn ich da so aus dem Gedächtnis heraus mal überlege, dass man sagt, im Norden drum, ja, im Norden drum ist es bergig und so weiter, da sind die großen Chinesen, da wird sehr deftig gegessen, so auch so fast wie Schweinshaxen und so weiter, wie bei uns. Wenn ich dann runtergehe, im Süden runter, ja, da wird sehr viel mit Gemüse und so weiter gegessen, gegessen. Oder wenn ich rübergehe, so im Osten, ja, diese Küche am Meer, dieses maritime Essen und so. Und dann im Gegensatz zum Westen, ja, das ja doch muslimisch geprägt ist, wo es dieses muslimische Essen gibt. Ja, das ist so vielschichtig und diese Kulturen in allen Bereichen. Also China kann man nicht auf einmal kennenlernen. China muss man mindestens 10-mal bereisen, dass man einen ganz kleinen Eindruck von China bekommt, ja. Weil wenn ich da so diese Hauptrouten jetzt gehe, die wir immer so verkauft haben, dann von Peking, Shanghai, Xi'an und so weiter, so dieses Dreieck und so weiter, naja, da sieht man zwar schon Highlights, das ist ganz klar, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil der Highlights, die China bietet.
Wir halten fest, China ist nichts für eine kurze Affäre, sondern eher eine Langzeitbeziehung.
Ja, das Interessante ist natürlich, dass wer einmal den Bacillus China erwischt hat, denn der Bacillus lässt einen nicht mehr los. Man muss dann, allein wenn ich schon ans Essen denke, wenn wir jetzt so lange nicht in China waren, durch diese Pandemie und so weiter, ja, da hast du so Sehnsucht nach diesem wahnsinnig guten, vielseitigen Essen. Weißt du es ja selber, wie wir unterwegs waren, Sven, wie wir immer gegessen haben, jeden Abend hier. Und da war natürlich das Fremdenverkehrsamt natürlich der gute Einlader und hat uns natürlich dann auch eingewiesen, diese ganzen Highlights und diese ganzen kulinarischen Möglichkeiten.
Ja, ich kann mich an einem Essen erinnern mit dem Tourismusminister der Region. Genau. Das war sehr, also das war ein tolles Erlebnis. War auch einer der schönsten Erlebnisse, die ich in China hatte. Das war wirklich herzlich. Das war wirklich herzlich und lustig und viel getrunken wurde.
Oh, das Trinken ist, wenn man in so Einladungen immer war und hatte natürlich dann Banketts mitgemacht, ja. Und zu vorgerückter Stunde wurde dann Mao Tai getrunken und so weiter. Da musste man schon ganz schön trinkfest sein, dass man das richtig überstanden hat.
Also ich kriege schon Kater vom Zuhören. Ja. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant, lieber Rüdiger. Wir bedanken uns für das Gespräch. Okay. Und ja, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich... wüsste ich, wo ich hinreisen würde. Ja,
also wir brennen schon, das China öffnet wieder. Und China ist wirklich eine Reise wert, da kann man also nichts sagen. Diese Vielseitigkeit ist so eine Bereicherung fürs Leben, so eine andere Kultur. Und allein von der Kulinarik her und so weiter, ja, muss ich schon sagen, rendiert sich das schon, ganz abgesehen von den Highlights und von den Kulturen, die man hier erlebt.
Wir freuen uns auf die Öffnung.
Ja, wir auch.
Wir freuen uns gemeinsam, dass wir uns in China wiedersehen, oder?
Alles klar, Sven.
Okay, vielen lieben Dank, lieber Rüdiger. Okay.
Dankeschön.
Alles klar, ich wünsche euch beiden alles Gute, gell?
Dankeschön.
Bis dann.
Ja, lieber Sven, jetzt haben wir ein bisschen in den touristischen Geschichtsbüchern Chinas geblättert und so einiges erfahren. Ich bin wirklich, wie du schon gesagt hast, auch ich bin neidisch. Jetzt hat der Neid auch mich gepackt und wie ich dem Rüdiger eben auch gesagt habe, ich würde gerne eine Zeitmaschine haben und diese Zeit erleben, diese Aufbruchsstimmung, diese Veränderung. Veränderungen habe ich auch viel gesehen, aber das war ja nochmal eine ganz andere Zeit, die 80er Jahre, die 90er Jahre. Also wahnsinnig interessant, oder?
Ja, auch immer, wenn ich alte Fotos sehe aus China. Man kennt sie ja wirklich auch noch, was Aki ganz am Anfang gesagt hat, die Skyline von Pudong. Da kenne ich auch noch die Fotos, wo halt auf Pudong-Seite wirklich rein gar nichts ist. Vielleicht steht da ein Bauernhaus oder sowas rum. Und einfach diese Entwicklung, die China hinter sich hat, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und wie ich finde, können die Chinesen auch vollkommen zu Recht darauf sehr stolz sein.
Heute steht dort das höchste Gebäude Chinas, ne? Eins der höchsten Gebäude der Welt. Also da gibt es einiges zu sehen. Also China, immer eine Reise wert.
Auf jeden Fall und gerne so schnell wie möglich.
Wir verabschieden uns von euch. Ich würde uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Ni Hao China, der China-Podcast mit Sven Meyer und
dem Chinesen Andi.
Zaijian.
Zaijian.